In zahlreichen deutschen Städten stehen Denkmäler für Martin Luther an zentralen Orten. In Halle ist das eine Stele an der Wand der Marktkirche. In Berlin befinden sich solche Denkmäler an der St. Marienkirche und auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof.
Das mit dem Denkmal nutzen wir, weil es Denkmale immer genau dafür da sind, dass man mal denkt, also dass man auch ins Denken kommt. Und sie haben natürlich immer eine heroisierende Struktur, sind aber immer auch Ausdruck eines bestimmten Bildes, einer Ikonografie. Und wenn wir jetzt Luther als Symbol für die evangelische Kirche und für den Protestantismus und auch für die Deutschen eine gelbe Augenbinde umbinden, ist das eine Ikonografie, die Sie an vielen Kirchen finden, zum Beispiel in Magdeburg, wo Synagoge und Ekklesia dargestellt sind, also die Kirche und die Synagoge und das Judentum. Und die Kirche steht triumphalistisch da und siegesbewusst und die Synagoge, also das Judentum, steht da mit einer Binde vor den Augen und einem gebrochenen Stab, also blind und nicht mehr sozusagen ohne Sieg. Und diese alte Ikonografie nehmen wir ein Stück auf und brechen damit sozusagen ein Denkmal mit einer kleinen künstlerischen Aktion.
Ferdinand Kramer, Direktor der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt, erhofft sich auf diesem Weg,
dass man einfach einen Diskussionspunkt auslöst, indem man Luther eine gelbe Augenbinde umbindet. Gelb wegen der Farbe des Antisemitismus, die alte Farbe, die die Juden auf allen Gemälden oder auf den Tüten oder auch an den Judensternen da in der Ikonografie immer hatten. Und die Augenbinde als Symbol für die Blindheit.
Eine antisemitische Blindheit, die sich vor allem in Luthers späten Schriften wiederfindet, in denen der Reformator konkret zur Gewalt gegen Juden aufruft. Seine theologische Haltung hat die jüdische Religion nie akzeptiert. Vor allem in der 1543 erschienenen Schrift Von den Juden und ihren Lügen finden sich schockierende Passagen. Hier ruft Luther dazu auf, die Synagogen zu verbrennen und die Juden aus den Städten zu vertreiben.
Von Martin Luthers Schriften und seinen Äußerungen gegenüber dem Judentum, das ist eine eigene, hochspannende Geschichte, die sich im Laufe der Jahrhunderte auch sehr, sehr kontrovers entwickelt und gestaltet hat. Einige Äußerungen, die Luther in seinen Schriften formuliert hat, sind auch später im 19. und im 20. Jahrhundert von Antisemiten aufgegriffen worden. Insbesondere auch vom Nationalsozialismus in den 1930er, 1940er Jahren. Insofern hat da Luther einige Formulierungen in seinen Schriften uns hinterlassen, die dann eine eigene Wirkungsgeschichte, eine eigene Rezeptionsgeschichte im 20. Jahrhundert hervorgerufen haben.
Am 10. November 1933 erhielt die Hallische Universität den Namen vom eben bereits erwähnten Martin Luther. Dass das hier so eine Art allumfassendes Werbekonzept des Landes Sachsen-Anhalts zu sein scheint als Gründungsort der Reformation. Das haben Sie ja höchstwahrscheinlich schon mitbekommen. Dass das Ganze auch problematisch ist, haben Sie vielleicht auch schon mitbekommen, denn Martin Luther steht mitnichten für eine Revolution des Geistes, auch wenn das gerade durch das Feuilleton der großen Zeitungen so kolportiert wird, dass man doch auch, ne? Also man kann ja bis heute von ihm lernen. Ums Lernen soll es uns jetzt auch gehen in den nächsten Minuten. Ich freue mich, mit dem Erziehungswissenschaftler Benjamin Ortmeier sprechen zu können. Der wiederum leitet mit Micha Brumlik zusammen die Forschungsstelle NS-Pädagogik und hat natürlich logischerweise einen ganz anderen Blick auf diese Figur Martin Luther. Und das Ganze auch unter dem Gesichtspunkt des, was meint denn das für uns heute und was meint die Aufarbeitung dieser Figur und der Rezeption sozusagen von Luther. Schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Benjamin, das ist für dich eines von mehreren Themen, die eingehen sozusagen in die Forschung zur nationalsozialistischen Pädagogik. Worauf haben sich denn die Nazis da berufen? Also was war denn für sie so interessant an der Figur?
So, dass eben mit verschiedenen Denkfiguren die Jugendlichen in Deutschland indoktriniert wurden. Und eine der Denkfiguren, das wissen wir, ist die Judenfeindschaft. Und in einem Rahmen der Judenfeindschaft war es den Nazis von Anfang an wichtig, auf große Deutsche zu verweisen, die eben dafür stehen, dass schon immer gegen die Juden vorgegangen werden musste. Und in diesem Rahmen hat insbesondere die Hochschule für Lehrerbildung, ein Herr Professor Pauls, und auch viele andere, die alten Schriften von Martin Luther, die judenfeindlichen Schriften, wieder aufgelegt in kleinen Formaten. Und das spielte insbesondere 38, 39 eine große Rolle. Der 10. November war ja nicht nur der Geburtstag von Martin Luther, sondern auch der Tag oder die Nacht davor des Novemberpogroms. Und diese Beziehung wurde ausdrücklich hergestellt. Und es geht hier um die Indoktrination einerseits durch Schulen, andererseits durch die Hochschulen und durch das gesamte Netz der sogenannten deutschen Christen oder positiven Christentum-Leute, die die Schriften von Luther, und auf die können wir ja noch eingehen, genutzt haben.
Jetzt ist es ja trotzdem so, dass wahrscheinlich in der nationalsozialistischen Bewegung relativ wenig das christliche Ethos eine Rolle gespielt hat, sondern eher sozusagen Rekurs auf heidnischen Glauben und so weiter genommen wurde. Wie kannst du dir denn erklären, dass es heute so eine gänzlich, wenn man so will, die andere Seite Luthers genauso unbedenklich hochgehalten werden kann? Also woher kommt dieses Selbstverständnis aus deiner Sicht, das heute so aufzuarbeiten und dann im Zweifel natürlich auch zu vermarkten?
Also zuerst glaube ich, dass der Hauptstream, die Hauptrichtung in der NS-Ideologie das positive Christentum war, wie es in Paragraph 24 der NSDAP festgelegt wurde. Das waren natürlich taktische Gründe, und es ist ziemlich egal, ob sie nun wirklich gläubige Christen waren, die Massenmord begangen haben oder nicht, vermutlich doch nicht. Aber die offizielle Linie war, mit der katholischen evangelischen Kirche keine Favoriten zu schaffen, sondern beide gleichzeitig so zu behandeln, wie sie eben zum NS-System stehen, und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich anzubieten. Und da war Martin Luther schon von entscheidender Bedeutung, und das war denen dann egal, ob da ein bisschen Christentum oder Religion oder so dabei war. Denn für das deutsche Volk musste man ja gut sein, und das war der entscheidende Punkt bei Martin Luther, unabhängig von der Judenfeindschaft. Er hat das Germanentum mit dem Christentum verbunden, das ist die offizielle Lesart, und das Germanentum habe dann gewonnen, sagen die einen. Ernst Krieg, ein Professor der Erziehungswissenschaft, der in Frankfurt am Main Rektor der Goethe-Universität war, und die anderen sagen, es war eine gute Synthese, wo beide gleichberechtigt waren. Aber das sind Feinheiten. Der Kern, warum das heute hochgehalten wird, das hängt natürlich damit zusammen, dass Martin Luther heute als Werbefigur wie Goethe in Frankfurt dient. Er ist einfach, das ist ja bei historischen Persönlichkeiten oft so, unabhängig von irgendwelchen historischen Forschungen oder der Wahrheit, was immer das auch sei, wird er benutzt. Und ich glaube, dass das entscheidend ist und nicht ideologische feine Überlegungen. Es ist wirklich eine Marketingstrategie.
Mhm. Jetzt gibt es ja häufig so als Argument, das ist übrigens auch neulich in der NZZ vom Friedrich Wilhelm Graf, dem Theologen, nochmal referiert worden, dass es natürlich darum geht, dass bei Luther oder in der Person Luthers sich sozusagen der Glaube zum Vollzug personeller Selbstverantwortung entwickelt hat, und dass man gerade heute in Zeiten von Angst vor Mündigkeit und Vielfalt doch genau das verbreiten solle, und das darf doch nicht falsch sein. Dazu kommen natürlich dann immer so in Gesprächen so eine Argumentation von, also Antisemitismus war doch damals so eine Art weit verbreitetes Moment, da ist Luther einfach nur der Popkultur erlegen. Wie ist denn das aus deiner Sicht? Also wie sehr hat sich denn in Anführungszeichen Luther unterschieden in seiner Qualität, genau auf unser Thema bezogen, von anderen Geistern seiner Zeit?
Ich denke, seine Wirkungsmächtigkeit war eine hundertfache. Die Argumentationen sind bekannt gewesen, auch vor Luther. Er hat sie zusammengefasst und in sehr, sehr populärer Weise aufgefordert, dass man die Synagogen der Juden ansteckt. Das ist so massiv vorher von einer bedeutenden Persönlichkeit nicht gesagt worden. Er hat auch vorgeschlagen, und jetzt gibt es diese 7 Maßnahmen in dem Luther-Buch von den Juden und ihren Lügen und in anderen Publikationen, dass man die Talmuds verbrennt und so weiter. Das waren also schon ganz klar handlungsorientierte Aufforderungen, die bisher in dieser praktisch orientierten Weise der Judenfeindschaft von einem sogenannten Theoretiker oder führenden Kopf nicht verwandt wurden. Und ich denke, dass die Judenfeindschaft bei Luther natürlich historisch damit zusammenhängt, dass damals die Bauern sich erhoben haben. Das sind die 2 großen Punkte. Die Bauern soll man totschlagen, wenn sie rebellieren. Und die Sündenbockfunktion hatte Luther damals mit den damaligen Feudalen schon sehr gut erkannt. Und das ist sehr interessant, dieses Zusammenspiel gegen diese Rebellion, gegen revolutionäre Bauern, gegen Türken und gegen Juden. Also da haben wir ein ganzes Paket, was auch in dieser Zusammenstellung neu war. Das hing mit den Bauernkriegen zusammen. Das heißt, eine in sich geschlossene, logische, reaktionäre Grundlinie, bei allen Passagen, wo man sagen kann, sie sind im Einzelnen ja gar nicht schlecht, warum rülpset und furzet ihr nicht habt, ihr es euch nicht geschmacket oder solche Sprüche, das kann ja alles nett und gut sein. Aber das als Vorbild für heute zu nehmen, danach eine Universität zu benennen, das ist die Fragestelle, auf die ich gerne noch kommen würde, weil ja auch in der DDR die Diskussion über Luther zwei Phasen hatte und sie offensichtlich die Universität auch nicht umbenannt haben. Ich meine, Sie hatten ja gesagt, die Universität ist 1933 so genannt worden. Und diese ausgesprochen feindlichen Argumentationen von Martin Luther, richtig, Mordaufforderungen und so weiter, das finde ich, ist unerträglich, ob er nun was Richtiges nebenbei gesagt hat oder nicht.
Jetzt kann man natürlich einerseits, also wir haben ja auch die, du hast es gerade erwähnt, die sprachliche Qualität Luthers als fast schon popkulturelles Phänomen, ne? Also sehr wortgewaltig und auch
schön ordinär.
Sehr volkstümlich in Anführungszeichen. Passt ja auch ganz gut zu dem, was wir schon beim Wickel hatten gerade. Das macht so eine Art, fast schon dünkelnde Volksseele sozusagen auch fröhlich, wenn das zu einem Popstar erhoben wird im Jahre 2017. Jetzt könnte man natürlich sagen, zeitgleich wird ja das auch als Zeitalter der Aufklärung in Halle gefeiert, wo man dann die Unterschiede gar nicht mehr so aufdröselt. Ja, was meint denn das eigentlich genau? Jetzt könnte man ja sagen, das wäre ja auch eine Chance gewesen, tatsächlich ein Marketingkonzept eines Landes der Aufklärung zu betreiben und eben Luther zu sezieren oder zu dekonstruieren. Was spricht denn aus deiner Sicht dagegen? Also was?
Ich bin sehr für die Diskussion, das ist gar keine Frage. Und ich denke, dass es eben jetzt mal darum auch geht, aufzulisten, welche Gründe gibt es, dass man sagen kann, man muss Luther wirklich in Ruhe diskutieren, die Übersetzung, die Bibelübersetzung, dass er sich um das Hebräisch bemüht hat und all die Dinge, hat ja dazu geführt, dass auch verschiedene jüdische Gelehrte seiner Zeit zuerst dachten, Mensch, der Mann ist gut, der räumt dann mit diesem reaktionären Vatikan auf, also mit dem Papst. Und das sind alles ganz interessante Fragen, wie man sich täuschen lassen kann, wie das Prinzip Hoffnung halt nicht funktioniert. Diese Vorstellung, dass der Luther da eben doch mit der katholischen Kirche aufräumt, ich meine, das ist heute bei jedem Schulkind im Kopf. Der war gegen Wucher, der war gegen Ablasszahlung. Und diese Verbindung, dass er gegen diese Päpste waren, die angeblich laut Nazis dann eben auch alle verjudet waren, dieser Zusammenhang, der schwelt so unterirdisch immer in Diskussionen bei diesem natürlich berechtigten Kampf gegen Ablasszahlungen. Das Gefährliche, wäre Luther jetzt nur ein Riesenreaktionär, wäre das Problem nicht so groß. Ja? Er hat eben auch diskutable Aspekte in seinem Werk, die damals viele Leute auch getäuscht haben oder die Hoffnung hatten. Und umso wichtiger ist, denke ich, dass eine offene Diskussion geführt wird. Und die ist nicht möglich, wenn eine Universität nach jemand benannt wird. Wie will ich dann wirklich offen diskutieren? Ich kann nur offen diskutieren. Die einen sind dafür, dass der Name aberkannt wird und die anderen sind dafür, dass der Name beibehalten wird. Aber erstmal ist so eine Vorgabe, eine Universität wird nach einem Mann benannt, Mensch, das ist doch ein ganz guter Kerl. Das finde ich so gefährlich.
Jetzt gibt es ja eigentlich auch einen ganz schönen, also das wäre ja eigentlich auch ein Auftakt dieser Diskussion, weil in diesem Jahr wäre es ja theoretisch möglich, auch dann genau diesen Namen für alle Zeit erstmal aus diesem universitären Kontext als Label, als verhinderndes Label zu verbannen oder darauf eben zu verzichten. Welche Schritte wären denn dafür nötig? Also du bist ja selbst am 21. April in Leipzig also im Prinzip genau zu dieser, was ist denn da übertragbar gewesen in der NS-Zeit, zu diesen Mechanismen, was bräuchte es denn aus deiner Sicht an Diskussionskultur oder wie kann man sie herstellen?
Ja, ich denke, man beginnt wie Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald damit, dass man erst einmal, und das hat ja, wenn ich das richtig auf der Homepage gesehen habe, die Uni Halle, die Studis der Uni Halle, muss ich dazu sagen, gemacht. Man listet erst einmal die Argumente, die dagegen sprechen, auf, führt durch Veranstaltungen, Diskussionen in der Öffentlichkeit erst einmal dazu, dass das problematisiert wird. Und dann wird es einen großen Aufschrei geben. Das heißt, wenn man sich damit beschäftigt, muss man sich warm anziehen. Micha Brumlik, mit dem ich ja die Forschungsstelle hier in Frankfurt aufgebaut hat, hat ja vorletztes Jahr 2016 den Buber-Rosenzweig-Preis bekommen. Und Frau Käßmann hat dann gesagt, machen Sie doch bitte, bitte mit bei der Ehrung von Martin Luther. Das war natürlich ziemlich pervers und das wird Micha Brumlik natürlich nicht machen. Aber eine Diskussion über Luther zu führen in Halle, mit dem Hintergrund, da gibt es eine Kampagne wie in Greifswald, die Universität umzubenennen, weil man diese Judenfeindschaft nicht als Kleinigkeit neben anderen bezeichnen kann. Das könnte ich mir vorstellen, dass das in Halle zu interessanten Diskussionen führt.